Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur ersten Sitzung des Lauenburgischen Kreistags für die Wahlperiode 2018 bis 2023. Und wünsche allen auch zu Beginn schon mal einen herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Und wir können dann auch gleich formal, weil der erste Tagesordnungspunkt, Eröffnung, auch ein relativ kurzer ist, gleich in den Ablauf einsteigen. Erstens habe ich festzustellen, dass wir beschlussfähig sind, jedenfalls nach dem, was die terminliche Situation und die Ihnen zugegangenen Einladungen angeht, besteht dagegen gegen diese Feststellung Widerspruch. Ist das nicht der Fall? Damit sind wir dann beschlussfähig. Dann habe ich zweitens hier mitzuteilen, dass wir zur Tagesordnung zwei Punkte haben, über die wir noch reden bzw. beschließen müssen. Der erste Punkt ist, dass mir der Antrag zugegangen ist, dass wir den Punkt 10 der Tagesordnung Wahl des Verwaltungsrates der Kreissparkasse von der Tagesordnung absetzen sollen. Wird dazu das Wort gewünscht? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir mit einfacher Mehrheit darüber abstimmen. Und ich bitte dann um das Handzeichen, wer der Absetzung dieses Punktes, Tagesordnungspunkt 10, für die Wahl des Verwaltungsrates der Kreissparkasse seine Zustimmung gibt. Gegenprobe, so kommen wir, glaube ich, weiter. Enthaltungen, bei zwei Enthaltungen ist dies dann einstimmig so beschlossen. Der zweite Punkt für die Tagesordnung betrifft einen dringlichen Antrag des Landrates zur Abfallabfuhrproblematik. Da müssten wir erstens abstimmen über die Dringlichkeit selbst. Dafür brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Und zum Zweiten müssten wir dann abstimmen darüber, ob wir den, wie es der Inhalt dieser Vorlage notwendig macht, dass wir in der Nichtöffentlichkeit diesen Punkt abhandeln. Ich stelle zunächst zur Abstimmung das Problem der Dringlichkeit. Alle Fraktionen haben die Problematik im Ältestenrat schon ausführlich auch ausgetauscht. Dann stelle ich zunächst das zur Abstimmung. Wer der Dringlichkeit zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltungen, das dann einstimmig so beschlossen. Und ich stelle dann den zweiten Punkt zur Abstimmung, dies in nicht öffentlicher Sitzung zu beraten. Wer diesen zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltungen, dann ist dies auch einstimmig so beschlossen. Herzlichen Dank. Ich komme dann zu der Feststellung drittens, dass mir von allen Fraktionen Erklärungen vorliegen und zugegangen sind zur Fraktionsbildung, die auch letztlich, wenn sich jemand dafür interessiert, eingesehen werden können im Fachdienst Kommunales. Und ich stelle fest, dass wir jetzt 6 Fraktionen haben, die CDU-Fraktion mit 18 Abgeordneten, die SPD-Fraktion mit 12 plus 1, der ist der Abgeordnete der Freien Wähler, ist beigetreten, also 13 Mitglieder, dann die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit 9 Abgeordneten, die Fraktion der AfD mit 4 Abgeordneten, die Fraktion der FDP mit 3 Abgeordneten und die Fraktion der Linken mit 2 Abgeordneten, 49 Abgeordnete insgesamt. Das ist nur die Mitteilung und dazu gibt es auch keine Aussprache. Jedenfalls ist dies nicht vorgesehen. Dann möchte ich mitteilen, dass es die aktuellen Vorlagen Ihnen ja im Netz zur Verfügung gestellt worden sind. Die sind heute Nachmittag aktualisiert worden, aber Herr Steffen hat sie Ihnen auch sicherheitshalber noch einmal physisch auf den Tisch gelegt, sodass Sie beides praktisch dann auf verschiedene Weise verfolgen können. Dann möchte ich hier Folgendes, um Sie um Einvernehmen zu folgendem Verfahren bitten. Der Ältestenrat hat sich, so wie ich finde, in sehr kollegialer und einvernehmlicher Art mit der Vorbereitung dieser Sitzung befasst und hat zunächst zwei Übereinstimmungen erreicht. Erstens, dass wir nach dem Meiststimmenverfahren alle Wahlen durchführen. Und zweitens, dass wir alle Wahlen offen abstimmen. Ich stelle das hier ausdrücklich zu Beginn, die Frage geltend für alle Punkte, die das betrifft, ob es gegen diese übereinstimmende Abstimmung im Ältestenrat eine Gegenmeinung gibt. ich sehe, das ist nicht der Fall, dann stelle ich fest, dass wir alle Wahlen durchführen nach dem Meiststimmenverfahren und in offener Abstimmung. Ich habe dann zwei weitere Punkte, die ich gerne Ihnen zur Abstimmung stellen möchte, dass wir da, wo eine Wahl mit mehreren Wahlvorgängen eigentlich erforderlich wäre, weil mehrere zu wählen sind, schlage ich vor, dass wir dies nicht in getrennten Abstimmungen, sondern jeweils immer der Vorlage entsprechend en bloc tun. Sind Sie damit einverstanden? Ich sehe, es gibt dagegen keinen Widerspruch. So werden wir dann verfahren. Und es gibt dann den vierten Punkt, wo ich Ihre Meinung erbitte, beziehungsweise mein Vorschlag wäre, es ist möglich, Gebrauch zu machen davon, dass jeder Wahlvorschlag oder nicht jeder einzelne Wahlvorschläge auch begründet werden. Ich schlage vor, wir verzichten darauf, weil die Vorlagen ja sehr eindeutig dort sind. Gibt es andere Meinung darüber, dass wir dann auf Begründungen jeweils für personelle Entscheidungen verzichten? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit stelle ich fest, dass wir dann in diesem Punkt auch so verfahren. Dann stelle ich weiter fest, dass, wie den bisherigen Abgeordneten bekannt ist, dass wir heute auch wieder sozusagen in die Welt getragen werden vom offenen Kanal, der das überträgt jetzt, aber nur eben das Wort und nicht das Bild. Nur damit jeder weiß, möge jeder ein ordentliches Wort führen. Dann kommen wir zum letzten Punkt, den ich hier zunächst einmal abzuhandeln habe, weil der Kreispräsident gewählt werden muss, der neue Kreispräsident in der Verantwortung des ältesten Mitgliedes. Nun können Sie schwerlich, Ihnen ist allen bekannt, wer das ist. Das ist der, der hier am Mikrofon steht. Und deswegen galt es, weil er könnte die Wahl auch durchführen, aber das ist sicherlich nicht anständig. Deswegen suche ich nach dem Zweitältesten und da haben wir auch schon geforscht danach. Und das ist unser lieber Kollege Thormehlen von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Thormehlen ist am 9.04.43 geboren. Ist jemand, der sich älter fühlt oder ist? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann beende ich jetzt meinen Auftritt hier an dieser Stelle und übergebe die Sitzungsleitung unserem Kollegen Thormehlen.
Ja, wie schon vor 5 Jahren habe ich hier die ehrenvolle Aufgabe, die Wahl des Kreispräsidenten hier durchzuführen. Ich denke mal, dass das ziemlich flott vonstatten geht. Als Vorschlag liegt mir vor Wiederwahl von Meinhard Füllner. Gibt es weitere Vorschläge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir zur Abstimmung kommen. Ich bitte um das Handzeichen, wer der Wahl von Herrn Füllner zustimmt. Ja, Gegenstimmen? Enthaltungen? Ja, 47 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen. Damit ist Herr Füllner zum Kreispräsidenten gewählt. Herr Füllner, nehmen Sie die Wahl an. Gut, dann kommen wir noch zur Verpflichtung durch Handschlag. Herr Füllner, ich verpflichte Sie zur gewissenhaften Erfüllung Ihrer Obliegenheiten und führe Sie in das Amt ein. Danke auch.
Ja, sehr Ich bedanke mich zunächst einmal für dieses breite Vertrauen, das natürlich für mich auch eine Verpflichtung ist, für einen Arbeitsauftrag, unseren Kreis und den Kreistag, jeden Einzelnen von Ihnen in der unterschiedlichen Situation und Auffassung und den Kreis insgesamt zu vertreten. Und Sie können sicher sein, dass ich das mit der gebotenen Sorgfalt und auch natürlich dem notwendigen Respekt gegenüber allen Fraktionen tun will und auch werde und das Amt auch in dieser Weise wahrnehme. Ich hoffe, Sie haben den Eindruck, dass dies bisher auch so war. Die bisherigen Beratungen im Ältestenrat haben mir aber auch Hoffnung gemacht, dass dies auch von Gegenseitigkeit getragen ist. Und ich glaube, das sollten wir uns auch alle für die Zukunft vornehmen. Wir haben immerhin 20 neue Kolleginnen und Kollegen. Das ist gemessen an 49 Abgeordneten auch ein doch beträchtlicher Wechsel. Und deswegen will ich gerne zu drei Aspekten hier zu Beginn unserer Arbeit auch einige Worte sagen. Erstens, wir sind etwas bunter und etwas vielfältiger geworden. Und diese neue Konstellation im Lauenburgischen Kreistag spiegelt auch ein wenig natürlich die Veränderungen wider, die unsere Gesellschaft insgesamt erlebt. Das ändert allerdings nicht daran, dass wir als Kreistag, kommunale Ebene, einen sehr fest umrissenen Auftrag haben und der sich absetzt von dem Auftrag, den gesetzgebende Ebenen haben. Wir sollten uns deshalb auch an den uns gegebenen Zuständigkeitsrahmen halten. Und ich sage das deshalb, weil ich schon auch erinnern möchte, dass wir dies in der letzten Wahlzeit auch, glaube ich, ganz gut gehandelt haben. Und das hat auch ganz gut geklappt, auch wenn es manchmal diesem oder jenen in den verschiedenen Fraktionen juckt, mit einer Resolution oder einem Antrag zu bundespolitischen oder auch landespolitischen Entscheidungen Stellung zu nehmen. Ich sage das auch deshalb, weil ich erinnern möchte, dass wir eine Redezeitregelung haben. Und wenn wir jetzt 6 Fraktionen sind, müssen wir uns, glaube ich, schon auch daran erinnern, dass dies auch ein zeitliches Problem werden kann, wenn man sich das einmal rechnerisch einfach ausrechnet und das Rederecht eines jeden Abgeordneten berücksichtigt, wie es manchmal bei einigen Punkten ist, dass wir dann auch unsere Grenzen kommen. Wir werden zu gegebener Zeit im Ältestenrat beraten müssen, ob sich da Probleme ergeben oder ob wir selbst genug diszipliniert sind, um das auch ohne weitere Änderungen zu regeln. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, der Kreistag muss wieder mehr wahrgenommen werden. Die Wahrnehmung der Kreistage durch die Bürger, so ist meine feste Meinung und Erfahrung, entspricht nicht der Bedeutung seiner Aufgaben. Daran, glaube ich, müssen wir alle arbeiten. Die Entwicklung der Medienlandschaft und der Digitalisierung ist und bleibt für uns natürlich eine Herausforderung. Aber es gibt auch vieles, was wir darüber hinaus selbst beeinflussen können. Wir müssen insgesamt, glaube ich, moderner werden in unserem Auftreten, wenn wir wahrgenommen werden wollen. Und das betrifft nicht nur diesen Sitzungsraum. Es gibt keinen Kreistag. Ich kenne alle Kreistagssitzungssäle im Lande. Und es gibt keinen so wie diesen, der ist an diesem Teil ganz hübsch, aber wenn wir dorthin gucken, eine große Abstellkammer. Und ich finde, wir müssen auch daran arbeiten, wie wir in die Räume, in denen wir tagen, auch vielleicht etwas attraktiver gestalten können. Heute ist der erste Versuch hier. Alle sehen rot, aber das muss nicht so bleiben. Und wir wollen natürlich auch versuchen, durch die Sitzordnung und die Gestaltung hier das alles etwas besser zu gestalten. Mit der papierlosen Datenübertragung haben wir ja schon den Einstieg gemacht. Ich möchte auch Haushaltsmittel einwerben für eine zeitgemäße Tagungstechnik in Wort und Bild. Und ich möchte mit den Fraktionen abstimmen, wie unsere Tagungen insgesamt auch etwas vitaler und vielleicht attraktiver werden können. Da gibt es einige Vorschläge, die ich den Fraktionen machen möchte. Und das sollten wir aber, bevor wir es dann handhaben, vorher auch gut abstimmen. Und dazu gehört auch, dass ich dafür werben möchte. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das in den letzten Wochen schon hin und wieder in öffentlichen Diskussionen angesprochen, dass die oder der einzelne Kreistagsabgeordnete vor Ort in seinem Wahlkreis wieder mehr wahrgenommen werden muss. Es gab Zeiten, die ich gut erinnere, da Da wurden zum Beispiel Abgeordnete auch hin und wieder zu Amtsausschüssen, in Gemeindevertretungen, in Stadtvertretungen, in Vereine und Verbände eingeladen. Und heute stelle ich manchmal fest, dass sie, wenn sie da sind, nicht einmal mehr begrüßt werden. Und ich glaube, wir müssen viel dazu tun, dass wir das wieder ändern, die Bedeutung des Abgeordneten des Lauenburgischen Kreistages etwas mehr Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung zu verschaffen. Ich sage als letzten Satz dazu aber, allerdings geht das nicht ohne Ihre eigene Beteiligung und Bereitschaft, daran selbst mitzuwirken und sich vor Ort dann auch inhaltlich und personell dann auch gesellschaftlich sichtbar zu machen. Und der letzte und dritte Punkt, den ich gerne heute an dieser Stelle ansprechen möchte, zu Beginn unserer Wahlzeit. Die Wahl hat uns alle 5 Jahre in die Pflicht genommen, auch in eine politisch-moralische. Es ist aber auch eine Selbstverpflichtung. Oft wird in der öffentlichen Debatte aber auch vergessen, dass wir unseren Auftrag und unser Engagement ehrenamtlich erfüllen. Ehrenamtliches Wirken, das weiß jeder, und viele sind hier sehr engagiert, muss aber auch Freude machen. Und da steht natürlich neben den inhaltlichen Erfolgserlebnissen, um die wir in unserer Arbeit ständig ringen, der persönliche Umgang miteinander an der ersten Stelle. Dazu sollten wir, jedenfalls aus meinem Verständnis heraus, den eigentlich kollegialen Charakter der Kommunalpolitik parteiübergreifend auch etwas mehr wieder pflegen. Die Zeiten gab es schon mal, wo wir auch nach den Sitzungen parteiübergreifend dann zusammengekommen sind und nicht uns gleich partiell dann irgendwo in eine Klause begeben und dann untereinander nur sind. Das ist auch ein Thema für den Ältestenrat, den wir sicherlich mal bereden können. Ich hoffe jedenfalls, dass wir die Umgangsformen der Vergangenheit fortsetzen, getragen von gegenseitigem Respekt und Toleranz gegenüber anderer Meinung und vor allen Dingen auch Achtung gegenüber der anderen Persönlichkeit. Und ich hoffe mir, dass wir uns nicht von dem derzeit schwierigen, ja oft auch gereizten politischen, gesellschaftlichen Klima anstecken lassen. In einem demokratischen Gemeinwesen, so ist meine feste Überzeugung, ist es kein Thema wert, über den manchmal auch notwendigen Streit das Gemeinsame in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich freue mich auf eine gemeinsame Arbeit. In diesem Sinne herzlichen Dank. So, dann muss ich das erstmal wieder in Gang bringen hier. Ich rufe dann auf den Punkt 4 der Tagesordnung, und zwar Wahl der Stellvertretenden des Kreispräsidenten. Der Kreistag beschließt für die Dauer seiner Wahlzeit, so ist die Vorlage, die Abgeordnete Gitta Niemann-Güntner zur ersten Stellvertreterin zu wählen und die Abgeordnete Frau Cornelia Mrowitzki zur zweiten Stellvertreterin. Weitere Vorschläge liegen mir nicht vor. Und deswegen können wir gleich vereinbarungsgemäß zur Abstimmung streiten. Und ich bitte um das Handzeichen, wer diesem beiden die Zustimmung gibt, der ersten und der zweiten Stellvertretenden des Kreispräsidenten. Gegenprobe, Enthaltungen. Bei 2 Enthaltungen ist dies dann einstimmig so beschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen dann zum Punkt 5 der Tagesordnung, Verpflichtung der Kreistagsabgeordneten. Das sieht die Kommunalverfassung nun mal so vor, dass der Kreispräsident jetzt jedem der neu gewählten Abgeordneten per Handschlag verpflichten muss, für die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten als Kreistagsabgeordneter. Ich verzichte darauf, dass Sie zu mir kommen, sondern ich komme zu Ihnen und werde jetzt Reihe für Reihe per Handschlag Sie auf diese gewissenhafte Erfüllung der Obliegenheiten verpflichten. Das dauert etwas, aber das müssen Sie ertragen.
Ja, liebe Hörer, Sie hören die Übertragung der Kreistagssitzung des Kreises Lauenburg. Und da das tatsächlich jetzt ein bisschen dauern wird, wenn der Kreistagspräsident allen Abgeordneten die Hände schüttelt, gibt jetzt ein bisschen Musik. Vielleicht ist noch zu erwähnen, dass wir hier heute in der Aula der Ratzeburger Gelehrtenschule uns befinden. Und vielleicht noch zur Erklärung, der Kreistagspräsident sagte vorhin, das liegt daran, dass die Reihen heute anders aufgestellt sind. In der Aula eine alle Sitzungen der Roten Wand und Kreistag.
Vielen Dank. Ende der Legislaturperiode oder der Wahlperiode. Punkt. Vorprüfung. Es dort benannt hat, neun lesen. Es liegt, wer diese Teil Enthaltungen bei 2 Enthaltungen. Punkt Stellvertretenden des 2 vor. Einmal zum ersten dann erster Kreisrat ist benannt, der Abgeordnete Norbert Backmann, und den zweiter Stelle benannt worden von der SPD-Fraktion, der Abgeordnete Jan, die bisher Anzeichen, wer die beiden Gegenprobe. Bei 2 dort den Amtseid abzunehmen und
erst die Ernennung.
So, ich bitte dann den Landrat die Ernennung, dann kommt es zum Schwur.
Ich darf die Urkundung vorlesen. Im Namen des Kreises Herzog Norbert Brackmann, Verhältnis als seiner Wahlzeit als Kreistagsabgeordneter 23 zum ersten Bezeichnung erster Kreisrat. Ratzeburg 21.
Ich mache das mal zusammen.
Ach so, na gut. Herr Mayer, dann darf ich auch Ihre Ernennungsurkunde verlesen. Von Naumburg ernenne ich Herrn Jens-Gerd Mayer unter Berufung in der Wahlzeit als für die 2018 bis 2023 Ratzeburg 21. Juni 2018. Herzlichen Dank.
Zu vereidigen. Ich habe Sie jetzt zu vereidigen. Jetzt sprechen. Ich schwöre. Hand bitte anheben.
Ich schwöre. Das Grundgesetz.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,
die
Landesverfassung
und
Gesetze
zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Freiwillig so war. Und alles Gute. Ich rufe die Tagesordnung Neufassung der Zustände. Entscheidungsschüsse und die Land und den in Vorlage vor verschiedene Änderung einmal die Muster des der zweitens dann in der Beschlussung erfolgen. Redaktionelle Änderungen und insbesondere auch die Problematik. Es gibt von der einen Änderung
und auch und
komm. Der Kreis der 5. Hauptsatzung unter Mobilität ich dort geben. Dann können wir das ohne Aussprache so auch einfügen in die Ihnen vorliegende Hauptsatzung und ich bitte sehe das Handzeichen, wer dann diese vorgelegt Probe enthalten von zwei Gegenstimmen, also mit zwei breiter Zustimmung. Wir können mit dem Punkt 9 der Tagesordnung den letzten Abstimmungen gegeben in der Besetzung und die letzte fügt in die für alle Ausschüsse und auch für die Ausschussvorsitzenden. Dazu jetzt noch irgendwo für Diskussion. Jetzt um das Handeln dieser globalen Besetzung. Beschlossen. Den hatten wir genommen. 11 von 15.02. Gibt es aus Sicht der Fraktionsbedarf? Damit gilt 15.02. dieses. Die im Haus, da handelt es sich einmal um die 60.000 Euro Förderung. In Vorbereitung, präventiven Vorbereitungen in Hinblick mit 250. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um das Handzeichen, wer denn diese außerplanmäßigen zu. 7 Enthaltungen. Den Punkt 3. Auch das ist, den Sie alle sehr interessieren, der verschiedenen Form. Das ist hier eine sehr umfangreiche schönen Bildern, die Sie hoffentlich alle gesehen haben. Gibt es Aussprachebedarf? Fall. Die Zustimmung erteilt. Enthaltungen. So beschlossen. Punkt 14. Amtsgericht. Namen benannt. Ist dies beschlossen? Dann kommen wir zum Thema Einwohnerfragestunde. Anwesend eine Frage möchte. Ist das eine?
Ja, eine.
Dort ist eine kurz vorstellen.
War ja auch sehr gut, dass sich der Verordnung seine
Herr Düssler, wird
Sie ja schon angekündigt, die Kreist hier der hier ein
haben für Herr Düssler, ich will Sie nur eine und die Rede
sehr geehrter Herr Kreispräsident, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Abgeordneten, betrifft Kleinwind Tiere aus den Lübecker Nachrichten 12.2000 ernst Menschen bewegen. Nur leere Versprechungen von Ihnen, vom Land, vom eigenen Leibe, Kollegen, der Bürger glaubt, und Gerechtigkeit. Mein Name ist Herbert Düssler, wohnhaft in Lütau, geboren in Kersen, 28 Jahre dort gelebt. Schütze Frau Löhmann, die sitzt am Gudo und der Kreis haben dieser Dame ein Windrad vor den Wintergarten gestellt. Es läuft eine Klage gegen den Kreis vor dem Verwaltungsgericht Schleswig. Die Kreisbehörde hat mit zwei unglaubwürdigen genehmigt, das Emissionsgutachten, Lärminfraschall und das Artenschutzgutachten. Sie sagen Bescheid, wenn die Zeit rum ist. Geben Sie mir ein paar Minuten.
Sie haben immer noch das Wort.
Ja. Herr Landrat, jetzt meine Fragen. Alle Parteien haben eine Resolution einstimmig am 16.06.2016, circa vor zwei Jahren, verabschiedet, keine Windräder in den Naturpark Lauenburgische Seen aufzustellen. Warum wurde dieses Windrad genehmigt? Gleich die Frage an alle Abgeordneten. Warum wurde kein Widerspruch eingelegt? NABU. Leider haben wir jetzt eine Situation, dass dieser Beschluss des Kreistages umgangen, ja gerade unterlaufen wird. Für den NABU ist dieser Sachverhalt untragbar. Wir Bürger vermissen die Glaubwürdigkeit der Politik. Ein Weckruf und eine Bitte an alle Abgeordnete: Unterstützen Sie die Naturschützer, damit keine Windräder in den Naturpark gestellt werden. Halten Sie Ihr Versprechen. Herr Landrat, nach meinem Wissen wurde für 2 Windräder Bauanträge eingereicht. Stimmt das? Meine Damen und Herren, jetzt kommt der Hammer. Der Investor hat das Windrad auf der Gemeinderatssitzung mit einer Höhe von 21 Meter vorgestellt. Jetzt ist das Windrad 28,60 Meter. Warum, Herr Landrat? Das Windrad sollte 100 Meter entfernt von den Häusern stehen. In der Zeichnung waren es nur 72 Meter. Warum, Herr Landrat? Warum hat man das Windrad 32% größer genehmigt, wie der Investor es vorgestellt hat und die Gemeindevertretung es genehmigt hat? Das Gutachten mit den Emissionswerten ist unglaubwürdig. Deshalb hat Frau Löhmann eine Klage eingereicht, die noch läuft. Warum hat man mit Tricksereien den Standort des Windrades noch vor der Klage geändert? Statt Hausecke jetzt Garagenecke. Statt 100 Meter, dann 72,50 Meter, jetzt 85,40 Meter. War Ihre Behörde mit der Baugenehmigung überfordert? Herr Landrat, wir haben mit Ihnen 1 Jahr und 3 Monate verhandelt. Warum sind Sie abgetaucht? Haben Sie uns die Unwahrheit gesagt? Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Ja, Herr Landrat, das müssen Sie haben. Ihre untere Naturschutzbehörde hat mit ein unglaubwürdiges artenschutzrechtliches Gutachten das Windrad genehmigt. Es wurde nur in den Wintermonaten beobachtet. Zum Beispiel, ich könnte noch weiter ausholen. Warum? Wir verlangen eine artenschutzrechtliche Prüfung.
Herr Düssler, hier machen wir mal einen Punkt, würde ich vorschlagen. Und Sie hätten dann noch eine Zusatzfrage. Ich würde Sie dann aber bitten, die vielen Unterstellungen, die Sie da eingebaut haben, nicht dort zu äußern. Wir sind hier sehr großzügig. Ich bin sehr großzügig gewesen mit dem Zuhören hier eben, weil da vieles drin war, was eigentlich aus meiner Sicht nicht zulässig ist im Rahmen einer Fragestunde an Feststellungen. Und ich gebe jetzt dem Landrat das Wort, ich würde jetzt mal sagen...
Ich habe noch eine, hier haben wir noch einmal...
Gut, zwei Zeilen. Eine kurze Ergänzung noch. Gut, Herr Düssler.
Dann bin ich Ihnen dankbar, dass Sie so großzügig waren. Gut. Nur, das sind unsere Feststellungen. 2 Jahre arbeiten wir schon mit diesem kleinen Windrad. Mhm. So.
Herr Düssler, die Ergänzung noch.
Herr Landrat, das hier hat einen Beigeschmack. Nein, es stinkt zum Himmel. Herr Landrat, die Kersner und Gudower Bürger, die Naturschützer verlangen ein ehrliches, glaubwürdiges, artenschutzrechtliches Gutachten. Darum kämpfen wir. Danke.
Nun hat der Landrat das Wort.
Herr Düssler, es ist ja nicht so, als würden wir uns nicht kennen. Und insofern ist es auch nicht so, dass ich ein schlechtes Gewissen hätte oder zu irgendeinem Zeitpunkt abgetaucht wäre. Es ist vielmehr so, dass wir 2 Gespräche bei mir im Büro geführt haben und wir mehrere Briefe miteinander ausgetauscht haben. Vielleicht erinnern Sie sich auch, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist. Er ist zustande gekommen, weil Sie einen Leserbrief veröffentlicht haben, in dem Sie die Baubehörde angegriffen haben. Und daraufhin habe ich Sie gefragt, ob das wirklich ernst gemeint ist. Das heißt, der Kontakt ist nicht von Ihnen ausgegangen, sondern er ist, finde ich, interessanterweise von mir ausgegangen. Was Ihre Äußerungen angeht, die Baubehörde und die Kreisverwaltung und auch ich selbst fühlen mich keineswegs überfordert mit dem Genehmigungsverfahren für eine Kleinwindkraftanlage in Kersen. Und die Unterstellung, die Sie hier tätigen, dass wir damit eine Kreistagsresolution oder einen Kreistagsbeschluss umgangen hätten, und dass damit artenschutzrechtliche Regelungen umgangen oder missachtet worden würden, die sind ebenfalls haltlos. Im Rahmen der Aufstellung eines sogenannten Kleinwindkraftrades oder einer Kleinwindkrafterzeugungs-Energieerzeugungsanlage ist zunächst mal zu berücksichtigen, dass es eine sogenannte Privilegierung für Anlagen von unter 30 Metern gibt. Das heißt, Anlagen, die nicht höher werden als 30 Meter, sind nicht über den gleichen Kamm zu scheren wie Anlagen, die über dieser Größenordnung liegen und die deshalb auch nicht einfach so aufgebaut werden können, sondern nur soweit es auch nach der Landesplanung zulässig ist. Insofern muss man zwischen den großen, ich sag mal, normalen Windkraftanlagen, die man beispielsweise in Breitenfelde Richtung Woltersdorf oder in Lütau sieht, und der kleinen Windkraftanlage in Kersen sehr deutlich differenzieren. Daraus ergibt sich auch, dass bei einer 21 Meter hohen Anlage nicht viel anders entschieden wird als bei einer 28,6 Meter hohen Anlage, weil beide Zahlen eben unterhalb von 30 Metern liegen. Wenn Sie das Gutachten über die Emissionswerte dieser Anlage ansprechen, dann ist es sicherlich richtig, dass Sie dort andere Auffassungen haben als der Gutachter, der die Emissionswerte begutachtet hat. Und darüber haben Sie bzw. die Dame, die Sie vertreten, einen Rechtsstreit angefangen. Und dieser Rechtsstreit wird entschieden werden. Und das haben wir auch zweimal bei mir im Büro und danach noch zweimal schriftlich ausgetauscht, dass wir diesen Rechtsstreit dann vielleicht austragen müssen und abwarten müssen, was dabei rauskommt. Und mir deshalb vorhalten zu müssen, dass alles unglaublich würdig und irgendwie an Recht und Gesetz vorbei bearbeitet würde in der Kreisverwaltung, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, bin ich auch langsam leid zu hören. Das ist unzutreffend und das weise ich auf das Energischste zurück. Und sollte das weiterhin mit falschen Tatsachenbehauptungen über die Tätigkeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbunden werden, dann werde ich mir auch vorbehalten, Konsequenzen daraus zu ziehen. So, dann muss ich mal gucken, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Was die artenschutzrechtliche Begutachtung angeht, ist es so, es gibt ein Gutachten, das sagt, dass die Aufstellung eines kleinen Windkraftrades in diesem Bereich artenschutzrechtlich unbedenklich ist. Dagegen haben Sie Stellungnahmen von Naturschutzverbänden mitgebracht, die wiederum Bezug nehmen auf Gutachten, die sich allerdings ihrerseits auf Großwindkraftanlagen beziehen und nicht auf Kleinwindkraftanlagen. Wir haben in Zusammenhang mit Ihren diversen Beschwerden dazu auch nochmal Rücksprache mit dem Landesamt für ländliche Räume und Umwelt genommen. Und auch dort ist das Gutachten, das uns vorgelegt wurde, im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens als durchaus schlüssig und plausibel bewertet worden, sodass wir tatsächlich auch keinen Grund haben, an der Richtigkeit zu zweifeln und von einer anderen Situation auszugehen. Was die Tatsache angeht, dass der Standort der Anlage verlegt wurde, ist einfach darauf zurückzuführen, dass der Bauherr einen anderen Standort ausgesucht hat und eine Veränderung bzw. eine Nachtragsbaugenehmigung beantragt hat, um eben diese Versetzung umzusetzen. Es ist auch mitnichten so, dass der Kreis oder die Gemeinde dort ein Windkraftrad aufgestellt hätten, sondern es hat ein Bauherr, der nicht der Kreis und nicht die Gemeinde ist, dort ein Windkraftrad aufgestellt. Insofern ist diese Aussage von Ihnen leider so auch nicht richtig. Ich kann verstehen, dass Sie für eine Sache kämpfen. Ich kann auch verstehen, dass Sie für eine Anwohnerin kämpfen. Ich kann auch verstehen, dass man sich als Anwohnerin, als Nachbar einer solchen Anlage gegen eine solche Anlage wehrt, mit allen Mitteln, die einem das Recht zur Verfügung steht. Das muss aber letztlich dann von der Stelle geklärt werden, die dafür zuständig ist, Streitigkeiten zu entscheiden. Und dafür sind Gerichte nun mal da. Es ist nicht so, dass wir uns freuen, Gerichtsprozesse zu führen. Ganz im Gegenteil. Wir versuchen das in aller Regel zu vermeiden. Aber der Auftrag und die Aufgabe einer Baubehörde ist es, dem Eigentümer, der einen Bauantrag stellt, die Interessen eines Eigentümers, der einen Bauantrag stellt, abzuwägen mit den Interessen von Nachbarn und abzuwägen mit den Interessen der Träger öffentlicher Belange, insbesondere des Natur- und Artenschutzes. Das findet bei uns statt, das habe ich Ihnen auch schon mehrfach erläutert. Und wenn Sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind, und das sind Sie ja nicht, dann steht Ihnen der Rechtsweg selbstverständlich offen, den haben Sie beschritten und wir müssen schlicht und ergreifend abwarten, was dabei herauskommt. Ich bin guter Dinge, dass die Entscheidung in der Behörde richtig war. Sie sind anderer Auffassung und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, weshalb Sie diese rechtliche Lage so nicht akzeptieren wollen. Ich könnte jetzt noch Ausführungen machen zum Inhalt des artenschutzrechtlichen Gutachtens und wo die Differenzen zwischen Großwindkraftanlagen und Kleinwindkraftanlagen liegen. Aber ich glaube, das sparen wir uns an dieser Stelle.
Danke, Herr Dössler. Sie haben eine Zusatzfrage.
Herr Landrat, die Gemeindevertretung und der Investor hat auf der Gemeinderatssitzung uns Bürger das Windrad mit 21 Metern vorgestellt. Und jetzt stellt man da ein Windrad mit 28,60 Meter. Sie haben das alles erläutert. Habe ich alles verstanden? Hätte man den Bürger nicht informieren müssen? Wir hätten solche Augen gemacht, 21 Meter, jetzt 8 Meter mehr. Was stand hier? Stimmt doch irgendwas nicht. Und das finden Sie glaubwürdig? Ich nicht. Und mit dem Artenschutz ist genau das Gleiche. Sie geben uns ja gar nicht die Chance. Ihr Mitarbeiter hat mir gesagt, die Verbände müssten klagen. Ich als Bürger, als Drittschützender, habe keine Chance, mich über Artenschutz eine Klage einzureichen. Das gibt es nicht. Das können nur die Verbände. Und Sie haben gesagt, die Verbände müssen erst klagen. Und dann geht es weiter. Da ist so viel im Argen. Das alles, was Sie hier gesagt haben, kann man nicht verstehen.
Ich weiß zwar nicht, was Sie mir damit sagen wollen, aber es bleibt letztlich dabei, wenn jemand einen Bauantrag stellt für eine Kleinwindkraftanlage, dann wird dieser Antrag bearbeitet und solange die unter 30 Meter hoch ist, gelten privilegierende Vorschriften und die müssen wir in der Kreisverwaltung umsetzen. Und im Übrigen ist Baurecht ohnehin eine Aufgabe, die wir zur Erfüllung nach Weisung vornehmen. Insofern ist an dieser Stelle der Einfluss des Kreistages, das muss ich hier ganz offen sagen, auch sehr beschränkt. So, und wenn Sie über Vorstellungen von Vorhaben in der Gemeinde sprechen, dann müssen Sie mich ehrlich gesagt nicht angucken. Ich bin da nicht dabei gewesen und ich habe damit auch nichts zu tun, was in einer Gemeinde vorgestellt oder nicht vorgestellt wird.
Dankeschön, Herr Dössler. Ihre Wortberechtigung ist jetzt auch erschöpft. Nun sehe ich, dass der Abgeordnete Liedtke sich dazu gemeldet hat. Das lässt die Geschäftsordnung zu, dass Abgeordnete sich zu Sachverhalten dazu äußern können. Herr Füßlein, entschuldigen Sie. Herr Füßlein. Entschuldigen Sie, Herr Liedtke. Herr Füßlein.
Im Laufe dieser Legislaturperiode werden Sie wahrscheinlich noch Gelegenheit finden, mich als ausgemachten, dezidierten Windkraftgegner kennenzulernen. Das ist die Ouvertüre. Ich habe mir aber die Situation in diesem Fall vor Ort angesehen. Und ich habe nichts dergleichen finden können, die irgendwelche Bedenken in mir wachgerufen haben. Wir werden wahrscheinlich in dieser Bürgerfragestunde keine Beschlüsse treffen können. Aber wenn es möglich wäre, dann würde ich beantragen, dass Herr Dr. Mager und die Kreisverwaltung nach Studium der Akten bestätigt bekommen, dass sie richtig gehandelt haben und dass wir uns mit diesem Fall und mit diesem Aufwand nicht weiter beschäftigen.
Danke schön, Herr Füßlein, für diesen Beitrag. Er ergänzt die Antwort auf den Fragesteller. Beschlüsse können hier nicht gefasst werden und ich glaube, der Landrat hat ausführlich die Rechtslage geschildert und ich glaube, das ist sehr deutlich geworden, inwieweit und auch deutlich gemacht, dass der Kreistag hier, weil es eben keine Selbstverwaltungsangelegenheit ist, auch keine Zuständigkeit hat. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag, aber ich schließe jetzt damit, da ich keine weiteren Wortmeldungen... Doch, da ist noch eine. Oh, da, entschuldigen Sie. Da ist eine weitere... Herr Hinz, Sie haben sich jetzt im Rahmen der Fragestunde zu einem anderen Thema aber, oder wie? Sie haben das Wort. Kommen Sie bitte nach vorne.
Herr Kreistagspräsident, es geht um die Katzenschutzverordnung. Ich bin Bürger aus Ratzeburg. Und meine Frau hatte einen Kleingarten, ist leider verstorben. Dann daraufhin habe ich eine Kündigung bekommen. Das ist auch in der Satzung alles in Ordnung. Aber da ich die Katzen, das sind verwilderte Streunerkatzen, gefüttert habe und nach der Katzenschutzverordnung der Stadt Ratzeburg bin ich Halter und muss jetzt die Katzen entsorgen. Oder jetzt ist das Thema, ist das nur in der Stadt Ratzeburg so mit der Katzenschutzverordnung oder ist das kreis- oder sogar landesweit? Das ist meine Frage. Vielen Dank.
Eine Katzenschutzverordnung gibt es in der Tat in der Stadt Ratzeburg. Mir ist nicht bekannt, dass eine andere Stadt oder ein anderes Amt im Kreis Herzogtum Lauenburg eine Katzenschutzverordnung zugelassen oder beschlossen hätten. Es gibt aber im Lande Schleswig-Holstein diverse andere Gemeinden und Städte, die tatsächlich Katzenschutzverordnungen eingeführt haben. Wichtig ist an dieser Stelle, dass diese Katzenschutzverordnung eine ausführliche Begründung benötigen, wo es eben zu Katzenelend kommt. Und dann ist es eben gerechtfertigt, eine solche Verordnung durch den Bürgermeister zu erlassen.
Und Herr Hinz, das Thema ist ja auch schon sehr weit diskutiert worden hier in Ratzeburg. Auch das ist ja auch bei mir gelandet. Ich glaube, Sie oder wer hat sich auch bei mir gemeldet. Und wir haben da keine Handlungsoptionen augenblicklich, wo wir Ihnen helfen können. Gibt es weitere Wortmeldungen im Rahmen der Bürgerfragestunde? Ich sehe das nicht der Fall. Damit schließe ich dann die Bürgerfragestunde und wir kommen dann zu dem Punkt Anfragen Verschiedenes. Zunächst, ich frage, gibt es aus der Runde der Abgeordneten irgendwo zu diesem Punkt eine Wortmeldung? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich halte das für sinnvoll. Der Landrat macht gerade den Vorschlag, wir wollen ja den nächsten Punkt außerhalb der Öffentlichkeit diskutieren, weil es schwerwichtige Gründe gibt, dass wir dies so tun. Aber der Landrat ist jetzt schlicht vor, dass er jetzt in der Öffentlichkeit aber nochmal, weil es ein akutes Thema ist, was alle Bürger bewegt, nochmal einige Ausführungen dazu macht, die allgemein interessant sind. Ich erteile dem Landrat das Wort.
Ja, Herr Kreispräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Situation der Abfallabfuhr im Kreis ist ja in aller Munde und es ist selbstverständlich kein akzeptabler Zustand, dass die Verzögerung bei der Abfuhr der Bio- und Restmüllbehälter von Woche zu Woche größer wird. Die Ursachen hierfür sind aber, und das haben wir versucht, auf verschiedensten Wegen zu transportieren, vielschichtig. Sie wissen vielleicht, dass die Abfuhrverträge 2013 ausgeschrieben wurden durch die AWSH, unser sozusagen Unternehmen für die Abfallentsorgung, nicht nur unser Unternehmen, sondern auch das Unternehmen des Kreises Stormarn. Und damals ist man eben von gänzlich anderen Voraussetzungen ausgegangen, als sie heute tatsächlich noch gelten. Dennoch haben natürlich die konkurrierenden Anbieter, die sich damals in diesem Ausschreibungsverfahren ebenfalls beteiligt haben, Anspruch darauf, dass die Regelungen, die damals gegriffen haben, heute auch Beachtung finden. Was hat sich aber verändert? Einerseits hat sich überhaupt das Müllaufkommen gänzlich verändert. Wenn man heute die Straßen anguckt, was dort insbesondere an Biomüllbehältern steht, dann stehen da eben in aller Regel keine 40 oder 60 Liter Behälter mehr, sondern häufig 120 beziehungsweise 240 Liter Behälter. Und wenn diese transportiert werden, dann beansprucht das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abfuhrunternehmens, der GEG aus Geesthacht, natürlich ganz anders, als das damals der Fall war. Das wirkt sich natürlich auch auf die Attraktivität des Arbeitsplatzes aus. Der Arbeitsmarkt hat sich insbesondere verändert. Gerade dadurch, dass die Tätigkeit als Berufskraftfahrer heute eine Tätigkeit ist, die als Ausbildungsberuf anerkannt wird und es eben nicht mehr einfach so reicht, einen Führerschein Klasse 2 bei der Bundeswehr gemacht zu haben oder sonst wo. Das hat natürlich Konsequenzen für die Zahl der zur Verfügung stehenden Fahrer. Insofern hat auch der Wegfall der Wehrpflicht hier am Ende des Tages einen nicht ganz zu unterschätzenden Beitrag geleistet. Und die wirtschaftliche Entwicklung im Umkreis von Hamburg, insbesondere im Logistikbereich, hat sich deutlich stärker beschleunigt als in anderen Regionen, sodass auch der Wettbewerb um Arbeitnehmer größer geworden ist. Und schließlich ist nicht zu vergessen, dass der Kreis Herzogtum Lauenburg einer der boomenden Kreise ist. Das heißt, die Anschlussquote der privaten Haushalte, aber auch von Gewerbeeinheiten an das Abfuhrsystem wächst einfach, nimmt zu. und erfordert damit natürlich auch eine größere Tätigkeit und damit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als das vielleicht noch 2013 der Fall war. Die Verträge sehen da natürlich Anpassungsmöglichkeiten vor, das ist gar keine Frage. Es beschreibt aber auch, dass es im Kampf um Arbeitnehmer zusätzlich schwieriger wird. Anfang März und Anfang April ist es zu Störungen durch Schneefall gekommen. Im April war dann zudem die Grippewelle auf dem Höhepunkt und hat zu erheblichen Ausfällen auch bei unserem Abfuhrdienstleister der GEG geführt. In dieser Situation haben die Mitarbeiter, und das muss man ihnen, glaube ich, sehr hoch anrechnen, alles dafür getan, dass der Abfuhrkalender eingehalten wird. Sie haben das auch teilweise unter Zurückstellung ihrer eigenen Gesundheit getan. Und Ende April war die Abfuhr deshalb wieder im normalen Rhythmus. Allerdings hat diese Mehrbelastung auch dazu geführt, dass Mitarbeiter, sagen wir mal, bereit waren, sich vielleicht etwas schneller abwerben zu lassen, als das bei weniger Belastung der Fall gewesen wäre. Und die Tatsache, dass aus Hamburg inzwischen Abwerbeprämien bezahlt werden, hat da sicherlich auch Einfluss. Das hat am Ende des Tages zu erheblichen Löchern geführt im Personaltableau der GEG, die Abfuhr für uns bzw. die AWSH besorgt. Im Ergebnis sind zurzeit von 25 notwendigen Fahrzeugen, also 25 Fahrzeuge, Müllfahrzeuge werden benötigt, um täglich die Abfuhr in den Kreisen Herzogtum-Lauenburg und Stormarn zu besorgen, sind derzeit nur 19 im Einsatz. Jetzt kann sich jeder selbst ausrechnen, 6 fehlen, das ist ungefähr ein Viertel. Das heißt, es fehlt in jeder Woche ein Viertel dessen, was man tatsächlich abholen müsste. Ein Viertel der Tonnen bleibt stehen, beziehungsweise dieses Viertel führt dann zu einem weiteren Tag Verzug. Vertraglich verpflichtet ist dabei selbstverständlich das Abfuhrunternehmen. Und die Tatsache, dass der Bewerbermarkt insgesamt schwierig ist, führt letztlich aber zu der Konsequenz, dass wir zurzeit auch keine bessere Option haben, als die Abfuhrgesellschaft personell und organisatorisch so zu stabilisieren, dass sie uns weiter zur Verfügung steht. Die Alternative, eine Vertragskündigung, würde letztlich dazu führen, dass wir ohne Abfuhr dastehen, jedenfalls für einen Übergangszeitraum. Und das ist etwas, was ich mir ehrlich gesagt schwerlich vorstellen kann, denn die Beschwerden sind jetzt schon auf einem ausgesprochen hohen Niveau und auch die Art und Weise der Beschwerden sind teilweise auf einem, das muss ich hier ganz ehrlich sagen, unterirdischen Niveau. Getoppt heute, das kann ich hier vielleicht sagen, Herr Kissel ist ja anwesend, getoppt heute von einer Sendung mit menschlichen Exkrementen, die in der Geschäftsstelle der AWSH angekommen sind. Der Aufsichtsrat der AWSH hat deshalb bereits vor etwa 3 Wochen beschlossen, dass wir sehen wollen, dass das Lohnniveau innerhalb der GEG steigt. Das ist uns auch gelungen. Hat ein Fahrer bisher, also im Monat Mai, 2.500 Euro brutto verdienen können, kann er nun 2.700 Euro verdienen. Das ist eine konkurrenzfähige Lohnhöhe. Und damit glauben wir, dass sich die Situation auch entspannen kann. Jedenfalls hat es in den letzten zehn Tagen zahlreiche Bewerbungsgespräche geführt und sollten keine neuerlichen Kündigungen erfolgen und die Bewerber ihren Dienst antreten, werden zum 1. Juli, 15. Juli und 1. August mehr Fahrzeuge besetzt werden, sodass man im August perspektivisch mit den 25 notwendigen Fahrzeugen rechnen kann. Allerdings immer unter der Voraussetzung, dass keiner abspringt und immer unter der Voraussetzung, dass nicht neue Kündigungen dazukommen. Das wissen wir natürlich nicht und insofern können wir auch keine sichere Perspektive und keine sichere Zusage dafür geben, ab wann es wieder im normalen Turnus läuft. Zudem kommt eine Anlernphase, die jeder neue Mitarbeiter in der Firma benötigt. Er muss seine Touren kennenlernen, er muss wissen, wo er langfährt, er muss wissen, wo Einbahnstraßen sind, die er eben nur in eine Richtung befahren kann. Das Ganze erfordert einen Lernprozess und der wird eben 4 bis 6 Wochen in Anspruch nehmen. Wenn das Ganze funktioniert, so haben wir uns ausgerechnet, müsste im Oktober alles wieder nach dem alten Plan gehen. Aber das Ganze ist mit sehr viel Konjunktiv verbunden. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Es gibt inzwischen Unterstützungsmaßnahmen, um die sich die AWSH gekümmert hat. Sie haben vielleicht gelesen, dass die Hamburger Stadtreinigung inzwischen mit 3 Fahrzeugen auf dem Gebiet der beiden Kreise unterwegs ist und unterstützt. Die Entsorgungsbetriebe Lübeck unterstützen ab dieser Woche ebenfalls an den Wochenenden mit mehreren Fahrzeugen. Und die AWSH hat Mitarbeiter aus anderen Bereichen abgezogen und damit Müllfahrzeuge besetzt. Beispielsweise ist der Behältertauschservice derzeit eingestellt und die Mitarbeiter, die normalerweise, was weiß ich, kleine Mülltonnen gegen große Mülltonnen oder große Mülltonnen gegen kleine Mülltonnen austauschen, die sind jetzt im Bereich der Abfuhr unterwegs. Der Anschluss von Neubauten oder die Stellung überhaupt von Müllbehältern, die ist dadurch natürlich nicht eingeschränkt. Ergänzend werden Müllsäcke mit abgefahren. Also wenn Bürgerinnen und Bürger an ihre Mülltonnen Säcke stellen, dann werden diese auch mitgenommen, egal ob die nun in einem braunen Sack, blauen Sack, grauen Sack oder wo auch immer drin sind. Müll wird im Übrigen auch kostenlos an den Recyclinghöfen angenommen. Das führt aber nicht dazu, dass die Verzögerungen akut aufhören, sondern es führt dazu, dass wir weiter mit Verzögerungen werden rechnen müssen. Sie werden perspektivisch zunächst einmal auch noch größer. Und problematisch ist in diesem Zusammenhang natürlich das Thema Information und Kommunikation. Die Internetseite der ABSH ist inzwischen umprogrammiert worden. Hier können Bürger recht schnell erfahren, wann die Abfuhr bei ihnen voraussichtlich erfolgt. Da wird auch weiter noch an Verbesserungen gearbeitet. Aber wenn Sie sich das anschauen, dann hat es dort auch in den letzten Tagen noch mal erhebliche Verbesserungen gegeben. Antworten auf die häufigsten Fragen, die von Bürgerinnen und Bürgern gestellt werden, finden Sie sowohl auf der Seite der ABSH wie auch auf der Kreisseite, so eine Art FAQ. Alle Kunden erhalten teilweise mit ein oder zwei Tagen Reaktionszeit Antworten auf ihre Mails, wenngleich diese natürlich aufgrund der Massen, die zurzeit eingehen, auch ein Stück weit standardisiert werden. Und man muss allerdings sagen, dass die in den sozialen Medien kursierenden und teilweise auch abenteuerlichen Gerüchte wirklich zu beleidigenden Äußerungen geführt haben, die Mitarbeitern sowohl bei der AWSH, die im Service Center nun wahrlich nichts dafür können, schlimmer aber noch Mitarbeitern der Müllabfuhr entgegengehalten werden. Das heißt, diejenigen, die jetzt da sind und sozusagen Flagge zeigen, die Situation versuchen zu entschärfen, teilweise freiwillig Samstagsarbeit leisten, die werden jetzt von Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße beleidigt, angegriffen, teilweise sogar bedroht. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei aller Kritik, die sich die AWSH und die sich auch die Kreisverwaltung möglicherweise berechtigterweise gefallen lassen muss, das ist ein Zustand, der meines Erachtens untragbar ist. Und bei dem ich Sie alle nur auffordern kann, dort auch mitzuhelfen, dass sich diese Situation ein Stück weit beruhigt und mit Informationen ein Stück weit dazu beigetragen wird, dass sich hier keine weiteren Gerüchte verbreiten. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen müssten inzwischen ganz gut erhältlich und transparent zu bekommen sein. Sobald die Hilfsmaßnahmen zu einer stabilen Situation führen, sobald klar ist, wie die Perspektive für die nächsten Wochen, wenn nicht gar Monate aussehen, werden wir sehen, dass wir alle Kunden der AWSH anschreiben, durch ein persönliches Anschreiben informieren über den Gang der Dinge. Retrospektiv muss man vielleicht auch einräumen, dass man in der Frage der Kommunikation noch Dinge besser hätte gestalten können und auch offensiver hätte gestalten können. Was sich jetzt aber auch zeigt, ist, dass ein häufiger Punkt, der angesprochen wird, Rechnungskürzungen sind. Da gibt es offenbar auch ein ganz großes Missverständnis. Die Entsorgung erfolgt aufgrund einer Satzung, die der Kreistag beschlossen hat. In dieser Satzung ist auch die Entgeltfähigkeit der Leistung beschlossen. Und die Entgelte werden jährlich berechnet und Einsparungen, die sich unterjährig ergeben, etwa auch, weil es Minderleistungen, Schadensersatzansprüche oder Konventionalstrafen gibt, die fließen natürlich entgeltreduzierend in diesen Haushalt ein. Nicht möglich ist es aber, jetzt einseitig Rechnungskürzungen vorzunehmen. Auch das ist vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht bekannt. Die Rechnung können wir erst zum Schluss machen. Der Aufruf an Sie, an die Medien und vor allem an die Bürgerinnen und Bürger im Kreis lautet deshalb, bitte bewahren Sie Ruhe, tun Sie das, was im Übrigen auch die meisten Menschen bei uns im Kreis tun. Geben Sie uns ein Stück weit Zeit, denn die werden wir einfach benötigen, um die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht sofort zu überfordern. Wenn die ankommen und merken, dass das ein Höllenjob ist, der es eigentlich überhaupt nicht ist, dann wird das Ganze nicht zu einer Lösung des Problems führen. Man muss vielleicht auch noch mal klarstellen, bis heute ist eine Lehrung tatsächlich in den wenigsten Bereichen ausgefallen. Das wird kommen. Der Turnus ist inzwischen so verspätet dran, dass sicherlich auch eine Lehrung und vielleicht auch eine zweite Lehrung irgendwann über das Jahr gesehen ausfällt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, und dabei bleibe ich auch, dass das den Untergang des Abendlandes darstellt. Das Ganze ist ärgerlich, das Ganze ist nicht schön. Ich weiß auch, wie die Zustände teilweise bei vollen Biobehältern in 5 Tage Sonne aussehen. Ich habe da auch Bilder bekommen. Im Übrigen bin ich auch selber Kunde und muss meinen Müll entsorgen lassen. Mir ist durchaus bewusst, dass das sehr ärgerlich ist, dass das zu Geruchsbelästigungen führt, dass das zu Einschränkungen gerade für mobilitätseingeschränkte Menschen führt, wenn die Mülltonne auf den Bürgersteigen steht. Aber wir versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um frühzeitig über die richtigen Termine zu informieren und sind uns eigentlich auch ganz gewiss, dass wir den richtigen Weg finden, um in absehbarer Zeit wieder einen geordneten Verkehr des Mülls im Kreis Herzogtum-Lauenburg hinbekommen. Ich habe, als ich mich heute auf die Kreistagssitzung vorbereitet habe, eine Nachrichtenmeldung gesehen. Der NDR meldet heute, dass in Neumünster Einschränkungen im Busverkehr aufgrund von unerwartet vielen Krankmeldungen bestehen. Das bestätigt, glaube ich, eigentlich nur, dass das, wenn man ehrlich ist, nur der Anfang ist. Wir haben einen Fachkräftemangel, darüber muss man sich im Klaren sein. Und der wird nicht nur die Müllabfuhr betreffen, der wird sich auch in anderen Bereichen auswirken. Und insofern, glaube ich, wird man auch die Menschen in den Kreisen und nicht nur in unseren Kreisen ein Stück weit darauf vorbereiten müssen, dass das eigentlich ein leiser Vorgeschmack auf das ist, was tatsächlich noch kommt. Dies hier bekommen wir, glaube ich, noch hin. Mal sehen, wie es bei den nächsten Herausforderungen sein wird. Das vielleicht so als kurzen Punkt für die Öffentlichkeit.
Herzlichen Dank für diesen, glaube ich, notwendigen öffentlichen Erklärung. Eine Aussprache ist hier nicht vorgesehen und ich schließe jetzt den öffentlichen Teil der Sitzung und bitte die Öffentlichkeit, soweit sie öffentlich ist bei den Zuschauern, dann den Saal zu verlassen.
Ja, Sie hören die Übertragung der Kreistagssitzung des Kreises Herzogtum-Lauenburg, der jetzt an den nicht öffentlichen Teil übergeht und deswegen geben wir zurück nach Lübeck ins Funkhaus zum weiteren Programm.